präsentiert.
Die Ondrej Lesereihe 2010 mit Kevin Hamann von Bratze.
Das war jetzt gerade so, dass irgendwie halt im Haus war Rohrbruch gewesen und ich habe irgendwie leider nicht geholfen, weil ich kein guter Nachbar bin oder so, ich weiß auch nicht. Naja, zumindest geht's dann jetzt weiter. Der Nachrichtensprecher am Radio sagte, Millionen von Zuschauern verfolgen diese Nacht die Live-Bilder aus Chile von der Grube. Nach Angaben der Ärzte können die gestern geretteten chilenischen Kumpel wohl spätestens ab Dienstag wieder die Arbeit antreten. Hä? Das war mir zu viel des Guten. Da legte ich lieber eine Platte auf. Ich leide an einem Vinylfetisch. Der kommt zu meinem Schuh- und Jackentick dazu. Auch darauf bin ich stolz. Trotzdem ich mittlerweile täglich circa 2 bis 5 neue Alben von vorher noch nie gehörten Künstlern im Netz anhöre und sie mir bei Gefallen runterlade, muss ich danach auch als Vinylausgabe besitzen. Das haptische Erlebnis, die Sammlergeilheit. Jeden Mittwoch nach der Schicht im Bunker brauche ich frische Luft und 1 bis 2 Platten, die ich schon besitze. Jeder sammelt irgendetwas. Manche sammeln Steine. Kleine Steine, große Steine, schöne Steine, nicht so schöne Steine, raue Steine, glattgeschliffene Steine, spitze Steine, stumpfe Steine, Steinpilze, Steinmarder, Aufzeichnungen von Steinigungen, Steine, mit denen man auf den Asphalt zeichnen kann. Steine, die die Menschen an Orte erinnern, an denen sie waren oder an denen sie schon mal sein wollten. Sie riechen an den Steinen und denken an das Meer, an die Steppe und die Tiere, die darauf geschissen haben könnten. Für einen Umzug sind Steine ähnlich unhandlich wie Platten. Das kann man auch ruhig mal zugeben, wenn man Bekannte verdonnert zum Umziehen. Was ich nicht ganz verstanden habe oder nie ganz verstehen werde, ist, wie man Dosen sammeln kann. Und dann auch noch leere Dosen. Oh, aus dieser Dose habe ich 84 meine erste richtige Coke getrunken. Damals noch mit dem alten Öffner, mit dieser Lasche, die man abreißen musste, an der man sich gerne die Zunge aufgeschnitten hat. Hier, siehst du die Narbe hier im Mundwinkel? Die kommt von der Wiedermalzdose da oben, die in der Vitrine. Die habe ich 88 auf dem Kudamm gekauft, als sie gerade alle rüberschwappten. Coke war an dem Abend leider aus. Das kannten die da drüben ja nicht. Also ich habe den Sinn hinter Dosensammeln nie wirklich begriffen. Aber ich muss auch nicht alles verstehen. Im Bus zur Arbeit traf ich Thomas. Thomas lernte ich kennen auf einer Party in einem kleindreckigen Club in Kassel. Diese Stadt gehört für mich zu den hässlichsten dieses Landes, aber dazu ein anderes Mal mehr. Thomas kam auf mich zu und fragte nach einer Zigarette. Damals. So fingen schon manch gute Beziehungen in meinem Leben an. Auch ein Grund, warum ich damit so schwer aufhören kann. Vielleicht habe ich Angst vor Isolation. Wer will schon gern allein sein? Egal. Er würde in 2 Tagen 39 werden und bekam ständig neue Getränke von der äußerst entzückenden Bardame gereicht, für die er wohl nicht zu zahlen brauchte. Ich konnte gar nicht viel sagen damals. Thomas sprach und sprach. Er trank und sprach. Sprach und sprach. Er erzählte zum Beispiel davon, dass er aus Kitzbühel käme und dort früher Skilehrer gewesen sei. Ich hatte noch nie einen Skilehrer in echt gesehen. Dachte, das wären nur Geister aus schlechten Kitschromanen und deren weichgezeichneten Verfilmungen. Ich stellte ihn mir vor in seiner Skilehreruniform. Rote Stepphose, eng, ausgebeult an den richtigen Stellen? Nein, das ist nicht der Stepp. Dazu blaugrüner Rollkragenpulli mit Elchen und Sternchen. Gestickt natürlich, aus 100% Baumwolle. Kein Fairtrade, gab's damals noch nicht. Und darüber eine weiße Weste mit Spoiler vorn drauf, ebenfalls blau. Kaugummi im Mund und braun gebrannt. Aber sicher hat er ganz anders ausgesehen und bestimmt auch hervorragend. Er sprach von den Schickis aus Bayern und den heimischen Diamanten. Diamanten, Entschuldigung. Wie sie sich aufgeführt hätten und mit dem Geld um sich warfen. Wie sie alles vollschleimten und den Schnee platt drückten mit ihren Samthandschuhen. Und wie sie dann in den 90ern alle von den Russen verdrängt und um galaktische Längen übertroffen wurden. Die Russen nämlich kamen einfach nach Kitzbühel und mieteten ganze Hotels. Stammgäste wurden vertrieben und gepeinigt. Die Hotelbesitzer verletzten ihre Ehre und verkauften sich an den russischen Teufel. Ein schneeweißer Vorort zur Hölle. Für Thomas änderten sich nur die Kunden. Sie trugen jetzt Hörner. Es konnte wohl schon mal passieren, dass wenn Thomas einer russischen Dame Unterricht gab, dass er von dem Mann einen 1.000-Dollar-Schein Trinkgeld bekam. Nicht gerade gewöhnlich. Die Frauen der Roten Gehörnten gingen nicht in die Einkaufshäuser, sie ließen sich das gesamte Sortiment eines Ladens ins Hotel bringen und kauften erstmal alles. Während die Männer sich betranken und die Skihütten verwüsteten. Wie die Heuschrecken kamen sie über das Land. Zwar mit sehr großen Geldbündeln in den Strümpfen, aber sie hinterließen nur verbrannte Erde. Da musste ich an meine Ellenbogen denken. Wenn ihr wissen wollt, was mit meinem Ellenbogen los war, dann müsst ihr euch auf On3 den Teil 1 aus Regensburg anhören. Also, Thomas hatte das miterlebt. Ich fragte ihn, ob er mal jemanden Prominenten unterrichtet hätte. Er erzählte, dass er mal Dieter Krebs unterrichtet hätte. Dieter Krebs war sein Schüler. Ich als großer Krebs-Fan war sofort hin und weg. Wie das klingt, Dieter Krebs war mal sein Schüler. Dieter Krebs war mein Schüler, sagte Thomas sogar. Thomas, ich mag dich. Ich mag dich immer mehr. Komm, erzähl, erzähl, erzähl. Im Winter 1994 war es wohl so, dass Dieter mit seiner Familie Privatunterricht bei ihm nahm. Privatunterricht bedeutet, dass man nicht mit 10 bis 15 anderen Menschen sich den Hang hinunterstürzt, sondern die Krebs bekam das Privileg des Einzelnen und den Ausschluss der Öffentlichkeit. Den Kurs und Urlaub hatte Dieter wohl von seiner Frau geschenkt bekommen. An einem Tag waren die Kinder wohl erkältet und sind mit der Mutter Krebs im Hotel geblieben. Dieter kam trotzdem zum Unterricht, aber nur als Vorwand gegenüber seiner Familie. Dieter hatte vor, sich so richtig einen reinzulöten. Und Thomas hatte nichts dagegen einzuwenden. Was auf der Piste und Skihütten begann, endete wohl mit Hartplastikstiefeln klappernd auf den verspiegelten Tanzflächen einer Diskothek. Dieter und Thomas haben sich bis zum Abend so richtig einen reingekippt und dann ist Dieter wieder ins Hotel zu seiner Familie und hat davon erzählt, wie gut er schon die Piste runterkommt und dass er es ihnen morgen unbedingt zeigen müsste. Am nächsten Tag reisten die Krebs ab. Ich stand nur mit offenem Mund vor Thomas inmitten der Feierabendsardinen im Dreierbus. Hier war seine Station und er sprang ab. Ich wurde noch mehr gequetscht und stellte mir vor, dass ich Wattwanderführer wäre und Dieter Krebs und seine Familie würden mich buchen. Wir essen zum Mittag auf der Hamburger Hallig Matjes und Frikadellen, zu Kaffee und Rum. Das würde uns für den weiten Ausflug stärken. Das Wasser ist bereits vollkommen verschwunden. Wir stachseln durch den Schlick, einige Stunden. Seine Familie musste wegen Übelkeit und Angst vor dem unendlichen Schlamm am Land bleiben. Dieter und ich rauchen weit draußen Zigaretten und sehen zu, wie das Wasser sich nähert. Er bittet mich, noch 2 Pharisäer zu holen. Das wäre dann der 7. und den gäbe es für umsonst. Ich gehe zurück, Richtung Hallig. Doch vorher binde ich einen Faden an Dieter fest. Das andere Ende ist mit mir verbunden. Ich unterrichte ihn, dass sobald der... Das andere Ende ist mit mir verbunden. Ich unterrichte ihn, sobald der Faden an ihm zieht, dass es dann Zeit sei, mir in Richtung Deich zu folgen. Dann verschwindet Dieter im Nebel und mit den Gezeiten. Ich schleife den Faden mit einem abgeschnittenen Ende hinter mir her. Ich habe 2 Tassen Pharisäer in der Hand und während ich den Wellen zusehe, schlagen sie an die Steindeiche. Auf dich denke ich und kippe einen ins Meer und einen in den Rachen. Er war ein Großer. Vielen Dank.